Was Ludwig Hofacker für heute, 200 Jahre nach seiner Geburt, aktuell macht, da gäbe es manches zu sagen. Vieles auffallend, ungewöhnlich im Leben von Ludwig Hofacker, der am 15. April 1798 in Wildbad geboren ist, also am 15. April in der Woche nach Ostern, ist der eigentliche 200. Geburtstag. Zuerst einmal dies kurze Leben, gerade 30 Jahre alt, das durch unsagbar viel Krankheit und Schwäche ausgebremst war. Das Zweite, was mir immer wichtig ist, diese wache Intelligenz. Seine Altersgenossen haben gesagt, er war wie zu einem Anführer geboren, begabter junger Mann. Mit einem theologischen Fingerspitzengefühl. Er hat nur 4 Jahre studiert, aber ich denke, ich bin in meinen bald 70 Lebensjahren theologisch bei allem Studium noch lang nicht so weit gekommen, wie der es in den Fingerspitzen hatte. Wir können all die Streite, die im Augenblick laufen, gemeinsame Erklärungen zur Rechtfertigung, wenn wir bei Hofacker nachschlagen, kriegen wir plötzlich ein paar Sätzen. Klarheit, wie Heiligung zur Rechtfertigung steht. Das, was uns am Sonntag in der Stiftskirche bewegt hat, ob das ein grausamer Gott ist, der den Tod seines Sohnes haben will. Hofacker hat das mit ein paar Sätzen geklärt, mit einem theologischen Fingerspitzengefühl. Mit einer ganz besonderen Predigtgabe, die nicht herausragte durch Formulierungen, aber durch Eindringlichkeit. Er hat ja Tausende zu seinen Gottesdiensten der Leonhardskirche gesammelt. Und er hatte eine Fähigkeit, Menschen wie ein Magnet anzuziehen. Ganz große menschliche Freundlichkeit. Meine Frau sagt immer zu mir, du hast zu viel Stahl in der Stimme. Der hat offenbar keinen Stahl in der Stimme gehabt. Eine herzliche Wärme gehabt und hat es in den kurzen Jahren fertiggebracht, einen Freundeskreis zu sammeln, ohne viel Trara, ohne Statuten, der seine Anliegen multiplizierte nach Deutschland hinein, auch in der Zeit, als sein Leib schon längst verweste in Rielingshausen. Die Unerschrockenheit, mit der es Hofacker aufnahm, mit denen, die die Herrlichkeit und Majestät Jesu schmähten, und die Treffsicherheit, mit der er ihre Position darstellte. Fair, aber klar. Das, was uns am Sonntag ein wenig gefehlt hat, bei dem sehr guten Vortrag vom Herrn Professor Stuhlmacher, das gesagt wurde, wo heute das Evangelium verleugnet wird, wo die Gefahr ist, dass wir unser Bekenntnis verwässern lassen, das war bei Hofacker klar. Aber das alles ist noch nicht das Entscheidende. Ich darf es einmal so sagen, Hofacker war durch und durch ein Evangelist. So hat sein Freund Albert Knapp gesagt, das war damals, um 1828, ein Begriff, der gar nicht üblich war. Man kannte bloß aus dem Neuen Testament, Gott hat einige gesetzt, so Apostel, Evangelisten, Lehrer, war ein Evangelist, dem nichts wichtig ist als Evangelium von Jesus. Und dass Menschen von diesem Evangelium im Herzen gepackt werden. Wilhelm Busch hat bei seiner Abschiedspredigt vor seinem Ruhestand gesagt, es gibt Menschen, die spielen ein ganzes Orchester, die haben viele Stimmen. Ich habe immer bloß ein Trompetchen gehabt. Welche auf ihn sehen, die werden erquickt. Verstehen Sie, das macht einen Evangelisten aus. Hofacker konnte sagen, ich habe so viel Verstand, dass ich auch andere Materien behandeln könnte. Er hat ein politisches Gespür gehabt, was dort in der Schlacht von Navarin zwischen Russen und Türken geschehen ist. Aber davon will ich nicht sprechen, weil die armen Seelen dann Stroh statt Futter bekommen. Er wollte die eine Stimme des Evangeliums laut werden, vor allem Jesus. Welche auf ihn sehen, die werden erquickt. Mit diesem Ruf, es wird ja oft gesagt, der Schrei ist nicht verhallt. Hofacker wollte einen Schrei tun, dass man es hört vom Nordpol bis zum Südpol. War das nicht vermessen? Der Aktionsradius von Hofacker war von Bliningen ein paar Monate über Stuttgart und dann noch als kranker Mann in Rielingshausen. Keine Auslandsreise gemacht. Und als wir im Oktober letzten Jahres dort bei den Wolga-Deutschen waren, habe ich gehört, nur mit Hofackers Predigtband sind wir Wolga-Deutschen durchgekommen. Wir haben keinen Pfarrer gehabt. Noch als wir verschleppt waren nach Kasachstan, haben wir mit Hofacker gelebt. Ich habe es erlebt bei einsamen Siedlern im Nordwesten von Kanada, wo keine Gemeinde im Winter zu erreichen ist. Hofackers Predigtband bis heute. Das war nicht bloß ein frommer Wunsch, ich möchte schreien, dass man es vom Nordpol bis zum Südpol hört, sondern das ist in Erfüllung gegangen. Aber es war ein Aufnehmen von Luthers Anliegen, vom reformatorischen Anliegen. Das Evangelium ist ein Geschrei von der Gnade Gottes, das er durch den Tod seines Sohnes erworben hat. Und ist eine mündliche Stimme, die hinausgeschrien werden muss, dass man es überall hört. Hofacker hat nie gesagt, wie schon Luther gesagt hat, nicht? Aber er hat es einfach aufgenommen, was Luther wichtig war. Ich halte Hofacker mehr noch als Prinz und als alle reformatorisch ausgerichteten Verkündiger für den Verkündiger in Württemberg, der das Anliegen der Reformation zu Beginn des letzten Jahrhunderts in unser Volk hinein verständlich, anschaulich gemacht hat, wie niemand zuvor und danach. Das halte ich die eigentliche Bedeutung Hofackers. Ein Evangelist wird ja oft karikiert, dass man sagt, die Evangelisten sagen, gerade du brauchst Jesus. Hofacker hat immer wieder in seinen Predigten gesagt, hier in meinem Herzen ist so viel Selbstgerechtigkeit. So viel Widerstreben gegen den Willen Gottes, so viel Geiz, so viel Hass, so viel Kräfte, die mich mehr in die Hölle hineinziehen als in den Himmel. Und dass der Heiland immer der Letzte ist, nachdem ich frage bei meinem Reden, Denken und Handeln. Ich brauche Jesus, ich brauche einen Erlöser, vielleicht du auch. Verstehen Sie, darin war er echt. Er wollte nicht den anderen etwas um die Ohren hauen, das er selbst nicht brauchte, sondern er hat das gepredigt, was er selbst brauchte. So wollte er zu Menschen zum Heiland locken. Noch einmal, wir wissen, dass Martin Luther gedichtet hat, mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren. Es streitet für uns der rechte Mann, den Gott hat selbst erkoren. Fragst du, wer der ist? Er heißt Jesus Christ. Es war die Botschaft von Hofacker in der Sprache des 19. Jahrhunderts. Wir können gar nichts. Mit Bekehrung nichts, nicht mit dem Streben nach Heiligung. Ich bin bis in mein Sterben hinein angewiesen, dass der Sünderheiland Jesus mich annimmt. Ich will nicht einen Tag hineinleben, ich will mich bemühen, mit Jesus zu leben. Aber ich werde bis zur letzten Stunde angewiesen sein auf den Heiland, auf den Retter Jesus. Wie ich vorher sagte, mir wird es an Hofacker deutlich, was Jesus gesagt hat, wer mir dienen will, den wird der Vater ehren. Und etwas davon, was wir verspüren, in dem kurzen Leben Hofackers, dessen Leben ein Fragment war, ein Torso, eine Ruine, ein Wrack, der Predigtband, den er herausgeben wollte für die hochverschuldete Gemeinde Rielingshausen, blieb ein Fragment, sein Bruder Wilhelm hat es fertig gemacht. Und jetzt erlebt er die 52. Auflage. Ich weiß kein Predigtband, bei dem es das sonst gibt. Der Heiland ist, der alles macht, so hat Hofacker immer wieder gesagt. Ihr ahnt nicht, was der Heiland tun kann. Auch aus meinem schwachen Leben, aus meinem Fragment, und den wird der Vater ehren, und so wollen wir diese Gedenkfeiern in diesen Tagen begehen, quer durch unser Land. Und Sie sind die Ersten. Und jetzt dürfen wir auf die Dia-Serie gehen. Wenn Sie mich schlecht verstehen, dann schreien Sie laut, wenn zu viel Stahl in der Stimme ist. Sagen Sie es auch, dann hole ich ein bisschen Watte oder Kreide. Der Magister Ludwig Hofacker, sein Freund Albert Knapp, hat ihn geschildert, hoch aufgewachsen, vielleicht 1,87 Meter groß, man weiß nicht genau, bei Fuß und so weiter, mit kastanienbraunen Locken, eine achillesartige Gestalt, ein schöner junger Mann, dessen Körper aber dann bald zerfressen wurde von der Krankheit. Er wollte einen Schrei hinaustun, so wie Martin Luther gesagt hat, das Evangelium gehört hinausgeschrien. Wir nehmen das nächste. Diese Multiplikation seiner Predigten, seine Verkündigung wurde erreicht durch den Predigtband, den er selbst noch als Schwerkranker begonnen hatte und der dann durch seinen Bruder Wilhelm, der ihm auch leiblich, verwandtschaftlich und geistlich der nächste Bruder war, fertiggestellt wurde. Hier sehen Sie eine der ersten Auflagen, aber es war schon die 10. Auflage. In diesen Tagen hat der Hensler Verlag die beiden Bände herausgebracht, 52. Auflage. Hier in Wildbad, als Sohn des zweiten Pfarrers, oder wie man damals sagte, Diakonos, ist Hofacker geboren. Der Vater war ein mächtiger Mann, der immer Wert darauf legte, dass er abstammt von Karl dem Großen. Es wurde von ihm gesagt, er konnte knurren wie ein numidischer Löwe, ein Machtmensch, der viel gegen die Pietisten hatte und sagte, hoffentlich werden meine Söhne nicht Pietisten. Hier ist Hofacker am 15. April 1798 geboren. Wir machen weiter. Das Haus rechts wird heute als Hotel benutzt, ist umgebaut, Hotel de Russy oder wie es heißt, in der König-Karls-Straße. Das war das Haus des zweiten Pfarrers, der auch noch Kalmbach mit zu versorgen hatte. Hier ist Hofacker geboren, spät in der Nacht, am 15. April und 3 Tage später getauft worden in der Kirche von Wildbad. Hier ist der Eintrag ins Taufbuch von Wildbad. Links oben ist deutlich, dass er Wilhelm Gustav Ludwig hieß. Er hatte 2 ältere Brüder, den Karl, der später ein großer Jurist in Württemberg wurde und den leider dann wohl hochbegabt, aber das liegt oft nah beieinander, nervenkranken Maximilian. Von 3 andere Brüder sind jung verstorben und nach ihm war nur noch der Wilhelm dann gekommen. Sie sehen, damals hat man eine lange Latte von Paten gehabt, rechts runter. Da hat es auch zu Weihnachten, zum Geburtstag dann was gegeben. Das ist so, wie die Stadtkirche in Bad Wildbad heute aussieht, in der Kirche, in der Hofacker getauft wurde. Aber schon bald danach wurde der Vater Hofacker versetzt in das große Dorf Gärtringen im Gäu. Ich hatte dort ein Schloss, der Hiller von Gärtringen, war eine großartige Pfarrei. Der Vater Hofacker war ein hochgeschätzter Mann, deshalb hat er diese große Pfarrei übertragen bekommen, dort im großen, schönen Pfarrgarten, im Schatten des Schlosses der Hiller von Gärtringen ist Hofacker aufgewachsen, die schöne Veitskirche in Gärtringen, heute auch noch eine blühende, lebendige, aktive Gemeinde. 1789 war die Französische Revolution gewesen. Wir müssen ein bisschen Zeitgeschichte ansehen. Der zeitgenössische Künstler Sigmar Polke hat mit dieser Zeichnung gesagt, es ging um Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, hohe, steile Ideale. Aber die Revolution ist erstickt in einem Meer von Blut und Tränen. Aus den Wirren der Revolution, der französischen Revolution, hat sich dann Napoleon Bonaparte nach oben spülen lassen. 1798, also im Geburtsjahr Hofackers, hat er die Gewalt übernommen in Frankreich. 1804 ließ er sich krönen als Kaiser. Und die deutschen Fürsten haben alles getan, um plötzlich im Schatten des großen Napoleon hochzukommen. Napoleon hatte Pläne zur Gestaltung Europas. Unsere ganzen heutigen Europapläne sind armselig verglichen mit dem, was Napoleon bis hin nach Russland geplant hatte. Und der Kurfürst Friedrich von Württemberg, genannt der dicke Friedrich, für den man den Schreibtisch aussägen musste, dass er hinpasste, hat sei versprochen, dass er Truppenkontingente stellt, und wurde damit belohnt mit der Königswürde. Ein ungeheuer harter Vater, Sein Sohn, der spätere König Wilhelm I., Erfinder des Volksfestes, Landesbibliothek, Staatsgalerie und so weiter, wurde von seinem Vater oft so geschlagen mit dem Stecken, dass ihm der Kopf verbunden werden musste. Dieser Wilhelm war zeitlebens geschädigt durch Liebesentzug in der Jugend. Er hat ganz jung die Charlotte Abel kennengelernt, wollte die heiraten, hat gesagt, du bist doch der Kronprinz. Da ist er mit der Braut nach Frankreich geflohen, die wurde dort von einem Kind entbunden, er hat sie sitzen lassen, hat sich schnell verheiratet, um nicht in die napoleonischen Heiratspläne eingesponnen zu werden, mit einer bayerischen Herzogin, ließ sich von ihr scheiden, bis er dann die Königin Katharina von Russland geheiratet hat, Rotenberg, die ist bald verstorben. Dann hat er die fromme Königin Pauline geheiratet, mit der er furchtbar unglücklich war, und am besten hat er gelebt mit der Schauspielerin Amalie Stubenrauch. Also was hat das für unser Land bedeutet, wenn Sie heute die Affären um Clinton hören, gell, was die Regenten ihrem Land vormachen? Aber Liebesentzug schon in der Jugend. Der Vater Hofacker hat sich dann im Jahr 1812 versetzen lassen nach Öschingen bei Tübingen. Ist der Wunsch jedes rechten württembergischen Pfarrers, schon um der Erziehung der Kinder willen, dass er möglichst in die Nähe der Landesuniversität kommt. Dann ist Studium billiger. Und so hat der Vater Hofacker die Pfarrei Öschingen für ein Jahr übertragen bekommen. In Öschingen ist Ludwig Hofacker konfirmiert worden. Aber schon nach einem Jahr war der Befehl des dicken Friedrich, des Königs da. Wir machen weiter mit dem nächsten Bild. Der Pfarrer dann, der in Stuttgart hochgeschätzt war, Pfarrer in Leonhardskirche, war beim König in Ungnade gefallen. Der wird in die Pampa geschickt, nach Öschingen, und den begabten Pfarrer Hofacker, den möchte ich in Stuttgart haben. Inzwischen hat der König über 1000 neue Erlasse für die Neuordnung des Königreichs geschaffen gehabt. Zum kleinen Württemberg war inzwischen das Hohenlohe Gebiet zugeschlagen worden, einfach durch Napoleon, und das ganze Oberland hin bis Friedrichshafen. Plötzlich hat der König Friedrich auch einen Hafen noch gehabt, gell? Und dieses ganze neue Kirchengebilde aus X hohenlohischen Kirchengebieten mit eigenen Gesangbüchern und aus Oberlandgemeinden musste neu geordnet werden, und da hat er gesagt, der Hofacker mit seinem Knurren wie ein numidischer Löwe, richtige Mann dafür, wurde Amtsdekan, das heißt nicht für die Stiftskirche, aber fürs Amt Stuttgart von Bliningen bis zu Pfnausen war der zuständig, soll Dekan in Stuttgart werden, und er dann wird in die Wüste geschickt. Hier sehen wir Stuttgart um 1825, links die Stiftskirche und rechts gerade noch im Bild die Leonhardskirche. Die Leonhardskirche war nur Predigtkirche, wurden keine Amtshandlungen gemacht. Die Trauungen waren bis etwa 1870 Taufen immer in der Stiftskirche. Hospitalkirche und Leonhardskirche waren reine Predigtkirchen. Hier die Leonhardskirche. Der Friedhof war schon damals aufgehoben als letzter Rest des Friedhofs an der Leonhardskirche. Ist das Kreuz zu sehen, heute noch zwar das Original in der Hospitalkirche, ist eine Nachbildung. Und auf der anderen Seite läuft die Hauptstädterstraße. Der heutige Wilhelmsplatz war damals die Hauptstadt, die Richtstadt von Stuttgart mit Galgen und wurde mit Schwert enthauptet. In der Nähe dieser Richtstadt hat dann Hofacker mit Vater, mit den Eltern gewohnt. Aber er wollte Pfarrer werden. Der Vater hat gesagt, oh Mäntle, war immer sehr liebevoll zu seinem Ludwig, obwohl er sonst ein harter Mann war. Oh Mäntle, du bist nicht so begabt wie die anderen, wie der Karl und der Max. Wär doch Schreiber. Ich würde heute sagen Notar. Verwaltungsberuf. Aber Hofacker wollte Pfarrer werden. Und so hat er schließlich geschafft, am Tag der Völkerschlacht von Leipzig 1813, aufgenommen zu werden in Schöntal. Das war eins der neuen Klöster, hatte früher nicht zu Württemberg gehört, wurde auch als eine Klosterschule im ehemalig fränkischen hohenlohischen Gebiet geführt. Er ist später eingestiegen, er war ein Zwischeneinsteiger in die Promotion, aber wurde dort in diesen Jahrgang, man heißt das Promotion, aufgenommen. Einer seiner engsten Freunde war Albert Knapp, der große Liederdichter, der auch das Leben von Hofacker uns ganz detailliert beschrieben hat, liebevoll, manchmal ein bisschen mit zu viel dichterischem Schwung. Und dann nach einem Jahr ging's nach Maulbronn. Offenbar hat Hofacker ähnlich wie später etwa Hermann Hesse und viele andere Seminaristen gelitten unter dem harten Drill dieser Seminarschulen, die die Kaderschmieden waren für die württembergische Pfarrerschaft. Klammer auf, Sie müssen wissen, in Württemberg hat man sich untereinander schon durch die Seminarzeit in der Pfarrerschaft viel mehr gekannt als in anderen Landeskirchen. Man konnte dem anderen nicht viel vormachen. Also hier in Neubrunn war, die Lehrer haben ihm dann zum Abschied 1816 das fragwürdige Zeugnis mitgegeben, Hofacker ist zu allem fähig. War positiv wie negativ. Hier nochmal ein Blick auf das Weltkulturerbe Maulbronn, der Eingangshalle des Paradies. Da hat Hofacker mit seinen Kameraden Kegel gespielt. Er konnte am besten die Kugel schieben. Wir haben dann jetzt nochmal ein Bild, das einen ähnlichen Blick zeigt. Links so zwei kegelschiebende Knaben, zwar nicht im Paradies, sondern außen. Auch sind das natürlich sehr viel jüngere Buben als die Seminaristen, die dort lebten. Er war dann bis 1816, also bis zu seinem 18. Lebensjahr, in diesem Kloster. Und dann ging die Promotion über ins evangelische Stift nach Tübingen, die Ausbildungsstätte, ehemaliges Augustiner, Eremitenkloster, dem jeweils etwa 140 Theologiestudenten lebten, vom Staat versorgt, bis heute ein Stipendium, und hat zuerst 2 Jahre Philosophie getrieben. Er trat der Verbindung Solidia bei, Studentenverbindung, die sich zum Ziel gesetzt hatte, alles andere als solid zu sein. Immer wieder sind in Stiftsakten Einträge, vermuteter Alkoholmissbrauch, wiederholte Karzerstrafe, bis 1818 Hofacker sagte, ich möchte ein rechter Pfarrer werden. Und so wie ich jetzt lebe, kann ich nicht Pfarrer werden. Und hat sich von heute auf morgen vergraben in Askese, er hat kaum etwas gegessen, getrunken, hat sich vergraben in einem Holzstadel des Stifts. Er hat gebetet, er hat gesagt, bis mir beinahe die Haare aus dem Haupt gefallen sind. Er taumelte an den Abgründen der Schwärmerei herum, Selbsterlösung, bis in einen Freundeskreis zum Studium der Bibel holte. Die Bibel war in jenen Jahren zum Volksbuch geworden. Es war nicht selbstverständlich. Das hängt auch wieder mit Ihren Stuttgarter Gegend zusammen. Das zweite Haus hier links in der Christophstraße war das erste Bibelhaus. Nachher war eine Bibelanstalt vorne in der Hauptstädterstraße, 1830, Bibelhaus in der Christophstraße. Die Stuttgarter Bibelanstalt hat die Bibel zum Volksbuch gemacht. Und Hofacker hat nachher gesagt, es liegt viel, viel, viel in der Bibel. Sie macht uns Jesus groß. Lest nicht so viel in anderen Schriften, lest mehr in der Bibel. Das war ihm wichtig. Durch die Bibel ist er selber zurechtgebracht worden. Sie hat ihm Jesus gezeigt, nicht als einen neuen Gesetzgeber, einen Moraleinpauker, sondern als den Befreier von allem, was uns wie mit 1000 Stricken in die Hölle ziehen will. Man hat es dann gemerkt bei den Probepredigten, bei den Seminaren, homiletischen Seminaren, die damals noch im Speisesaal des Stifts abgehalten wurde, ist aufgefallen, du, der Hofacker, das wurde gemunkelt, der ist Pietist geworden. Es war damals schon für einen Theologen ein Todesurteil. Er ist ja kein ernsthafter Theologe mehr, wenn er Pietist ist. Aber er hat so mit Freude und Überzeugung seine Probepredigt gehalten, dass sogar die Professoren beeindruckt waren. Hier ist das Abschlusszeugnis aus dem Jahr 1820. Er hat peu à peu, Stückchen um Stückchen, das Examen gemacht, zwar nicht wie heute. Und da heißt es am Schluss, Orationem Sacram, also die heilige Rede, die Predigt war, hatte eine gute Disposition, eine gute Gliederung und hat die Herzen bewegt. Er hat sie frei vorgetragen und mit nachdrücklicher Stimme den Hörern nahegebracht. Lateinisch geschrieben. Man hat als damals schon gemerkt, es ist was Besonderes, die Predigtgabe, die er bekommen hat. Und dann geschah im August 1820, beinahe, das Examen war beinahe vollendet. Da an diesem Weg vom Stift hinaus, oben sehen Sie noch ein Stückchen von der Treppe, die hinaufgeht zur alten Busse, das war damals das Klinikum der Tübinger Universität, da ist Hofacker zusammengebrochen, genau an dieser Ecke. Man weiß nicht, war es ein Sonnenstich, epileptischer Anfall, war es irgendein anderer Anfall. Er hat sich beim Fallen an den Blitzableiter, Sie sehen da noch so die elektrische Leitung, den Kopf ganz schwer aufgeschlagen, mit einer schweren Schädelverletzung wurde er in die Krankenstube des Stifts getragen. Man wusste nicht recht, auch der Mediziner, weil Krämpfe dazu kamen, ob es mehr, wie gesagt, Epilepsie ist oder so etwas. Man holte den damaligen Basler Missionsprediger Graf Felician Zaremba, der hat kniend etwa 2 Stunden am Krankenbett gebetet, aber kein Wunder ist passiert. Krank mit dick verbundenem Kopf wurde nach Stuttgart gebracht, ins Dekanatshaus, ins Elternhaus. Dann hat man im September versucht, nachdem die Wunde ein bisschen abgeheilt war, ob er nicht doch Vikar werden kann. Er kam nach Stetten im Remstal und schrieb seinem Freund knapp, ich bin so schwach, dass ich mich nur auf die Gnade Jesu verlassen kann, die er am Kreuz für mich erworben hat. Das soll dieses Kruzifix von Stetten im Remstal erinnern. Nur 3 Wochen, dann kam wieder Krankheitszeit dazwischen. Man hat es nochmal versucht, in Pliningen auf den Filtern, da war der Pfarrer schwer krank geworden. Er wurde in diese 2000-Seelen-Gemeinde hineingeworfen, aber konnte es nicht länger als über die Weihnachtszeit und der Anfang des Konfirmandenunterrichts. Er hätte gern die Konfirmanden noch zur Konfirmation geführt, aber er hat es nicht geschafft, musste wieder krank, man sagt nervenkrank, Nervenfieber, nach Stuttgart gebracht werden. Es kam dann eine total falsche Behandlung von einem Dr. Zahn in Calw, der gesagt hat, man muss den Körper purgieren, morgens und abends harte Einläufe machen, dass der ganze Darm entleert wird, denn das ganze Gedärm war wie lahmgelegt. Und das hat Hofacker schon damals als junger Mann wahrscheinlich um die ganze Kraft gebracht. Er konnte keine Sonne ertragen, er musste immer im Schatten sitzen, er konnte keine Stimmen ertragen. Er saß in diesem Gärtchen, das ist jetzt also Hauptstädterstraße, ziemlich beim Wilhelmsplatz, das Haus steht nicht mehr, was ist das, obere Bachstraße oder was da nahe geht vielleicht. Das da mit dem schönen Fachwerk war das Dekanatshaus und in diesem Garten saß er im Schutz der Bäume, nur keinen Sonnenstrahl, wie ein Toter, der mitten unter Lebendigen herumirren muss. Und dann kam die Zeit, der Vater wurde immer schwächer, der numidische Löwe, Schlaganfall hat ihn niedergestreckt. Zuerst hat Hofacker mit ein paar Beerdigungen ausgeholfen, ein paar Abendgottesdienste gehalten und dann hat das damalige Konsistorium beschlossen, ihn als Krankheitsvertreter seines Vaters einzusetzen im Januar 1823. Und dann geht eigentlich bis Februar 1825 die eigentliche Wirksamkeit Hofackers. Gerade 2 Jahre. Zuerst Nachmittags- und Abendgottesdienst, das ist die alte Hospitalkirche. Vor der Zerstörung, zwar schon renoviert, die Kanzel, auf der Hofacker gepredigt hat, war wahrscheinlich weiter unten. Aber insgesamt haben wir einen Eindruck, Lenhardskirche, wie die Lenhardskirche ausgesehen hat, bevor sie Vesperkirche wurde. Mit 2 großen Emporen und so. Wir machen weiter. Wir wissen, was Hofacker gepredigt hat. Er hat selber seine Predigten aufgeschrieben, ganz kleine Blättchen mit Minischrift. Und dann hat die Fräulein Charlotte Wiedersheim auch die Predigten mitgeschrieben. Wir können ziemlich genau feststellen, dass das, was gedruckt ist, dem entspricht, wie Hofacker seine Predigten gehalten hat. Einfach durch den Nachschrieb der gehaltenen Predigt und durch die Vorbereitung Hofackers. Er hat frei gepredigt, auch sehr wohl vorbereitet. Das ist Albert Knapp, wie er später ausgesehen hat, so ein richtiger Picknicker, aber ein Mann mit einer großen geistlichen Kraft, wenn Sie bloß die Lieder des Albert Knapp ansehen, gehen Sie auch mal in sein Grab, Fangelsbach-Friedhof. Ja. Die größte Wirkung hat Hofacker gehabt, das ist gar nicht so bekannt gewesen, durch einen Freundeskreis von etwa 30 Mitstudenten. Der führende Mann war Albert Knapp zuerst. Der Albert Knapp hat die meisten Impulse von Hofacker auch nach dem Tod von Hofacker aufgenommen und weitergetragen. So hat Albert Knapp die von Hofacker begonnene sogenannte Predigerkonferenz. Wir müssen die Pfarrer sammeln für geistliche Impulse. Wir müssen Aussprache haben über unsere Probleme des Amtes. Es war ein Anliegen, das von Herrnhut gekommen war. Die Herrnhuter haben zuerst eine Predigerkonferenz gemacht gehabt und das hat Hofacker aufgenommen. Er konnte es nicht mehr durchführen. Albert Knapp hat es zum Leben erweckt und nachher, Sie haben hinten auch eine Schrift von dem Stuttgarter Stiftsprediger, Prälat Sixt Karl Kapf. Der hat die Predigerkonferenz zur Blüte geführt und über die Leute, die in der Predigerkonferenz waren, wurden die Anliegen Hofackers mehr noch als durch den Predigtband hineinmultipliziert in württembergische Gemeinden. Ein anderer, der in diesem Freundeskreis war, war Andreas Brehm, das ist das moderne Bild, das in Neukirchen ist, Neukirchen-Flüen am Niederrhein. Sie kennen Neukirchener Kalender, aber es ist eine große Einrichtung mit einem Erziehungswerk für Menschen, die sonst ohne Vater und Mutter aufwachsen müssen, so wie bei uns Maria Berg oder sonst etwas. Der Andreas Brehm war ein enger Freund von Hofacker, wenn immer gesagt wird, der Hofacker hat zu wenig gesagt über die soziale Verantwortung des Menschen und politisch. Ha! Von Hofacker gingen Impulse aus. Der hat nicht immer bloß gesagt, was man machen muss, sondern der Heiland macht's. Und plötzlich wurden Menschen erweckt, ihre eigene Fantasie zu benutzen und etwas zu tun. Ein anderer war Dr. Christian Gottlob Barth, Pfarrer in Möttlingen zuerst, Vorgänger dort von Blumhardt. Und dann ist er aus dem direkten Pfarrdienst ausgeschieden und hat den Kalver Verlagsverein aufgebaut, das Jugend- und Erziehungsheim Stammheim. Er hat die Sache der Weltmission, besonders der Berliner Mission, Basler Mission, Herrnhuter, in unserem Land heimisch gemacht. Verstehen Sie, wird heute gesagt, der nickende Missionsneger ist eine Erniedrigung des Negers, des schwarzen Menschen. Auch viele Bilder, die heute kommen bei Werbung für Mission, sind noch viel mehr Erniedrigung Menschen. War damals eine geniale Idee, um jungen Menschen nahezubringen, ihr kleines Zehnerle zu geben für die Sache der Mission. War eine Erfindung von Christian Gottlob Barth. Hier bloß ein paar Menschen, Freunde, damit Sie sehen, wie die Anliegen von Hofacker multipliziert wurden. Aber der engste Freund und Gefährte war Wilhelm Hofacker, der auch verhältnismäßig jungen Jahren dann gestorben ist, aber hier in Stuttgart den ersten richtigen Jünglingsverein begonnen hat, aus dem später der CVJM kam. Der ganze, was wir heute in evangelischer Jugendarbeit haben, Jugendwerk Dannegerstraße oder Feyingen-Häberlinstraße, geht zurück auf Wilhelm Hofacker und damit auf die Impulse von Hofacker. Die jungen Menschen müssen in besonderer Weise betreut werden. Aber wie gesagt, nicht Programme waren, sondern ich predige das Lamm, das gekreuzigt ist, das soll meinen Hauptruf ausmachen. Daran erinnert die Hostiendose aus Gärtringen in der Gemeinde, in der er als Bub aufgewachsen ist. Aber es geht ja nicht um ein verspieltes Lämmlein, sondern in Gärtringen ist ein wunderbares Fenster, wo dargestellt wird, das Lamm, das erwürgt ist, oben im Bild, ist würdig zu nehmen, Preis, Anbetung, Ehre, Dank, Macht. Und die ganze Gemeinde betet diesen Jesus an, der für uns gestorben ist und sich festgelegt hat, dass er unser Heiland sein will, nicht für die Vollkommenen, sondern für gerade die Menschen, bei denen sehr viel daneben gegangen ist. Noch sterbend hat Hofacker gesagt, zeigte zu einem Bild mit dem dorngekrönten Jesus, das ist mein Mann, den brauche ich, der versteht mich. Ich habe es vorher in der Bibelarbeit gehabt, der Menschensohn, der gelitten hat für mich. Hier ist das Original dieser Darstellung, die einst an der Leonhardskirche war und jetzt in der Hospitalkirche, dieses eindrucksvolle Bild des gekreuzigten Jesus. Noch ein paar Zitate von der Kreuzespredigt von Hofacker. Wir wüssten nicht, wie wir mit Jesus dran wären, wenn wir nicht am Kreuz gelitten hätten. Sieh da die Majestät Jesu, da ist dein König. Wer kann das schon, wie er mit einem Wort das Himmelreich aufschließen? Wahrlich, du wirst mit mir im Paradies sein. Dein König am Kreuz mit unbeschränkten Vollmachten. Noch einmal dieses Bild des Gekreuzigten, Diese Kreuzigungsszene, die schon zur Zeit von Hofacker dort an der Leonhardskirche war, das Bild ist immer mit ihm gegangen. Ewig soll er mir vor Augen stehen, wie er als ein stilles Lamm dort so blutig und so bleich zu sehen, hängend an des Kreuzes stand. Er wäre gern in Stuttgart geblieben. Nicht auf der Pfarrstelle seines Vaters als Dekan, aber als zweiter Pfarrer, als Diakonus. Es gab eine Unterschriftenaktion bei den Stuttgarter Bürgern, die sich dafür eingesetzt haben, dass er dieser Prediger, zu dessen Gottesdiensten Tausende kamen, schon Stunden vorher war die Kirche überfüllt in die Gänge hinein, die Emporen. Knapp hat es beschrieben, es war, wie wenn ein Kornfeld im Wind sich wiegt, diese Menschenmasse in Erwartung der Predigt. Und sie gingen still wieder aus dem Gottesdienst hinaus, getroffen von dem Ruf hin zu Jesus und sind dann wieder 3-4 Stunden ins Gäu oder in Schönbuch zurückgewandert. Lass doch diesen Hofacker in Stuttgart. Aber er hat gesagt, meines Bleibens an einem Ort ist sowieso nicht lange. Die Leute werden sonst den schärfsten Senf gewöhnt mit meiner Predigtart. Aber auch, weil das Konsistorium ihn nicht haben wollte. Es war viel Neid da, dass hier einer mehr Menschen anzieht zu den Gottesdiensten als hochgeachtete Prälaten. Und deshalb, er hat sich beworben um Osweil und andere Pfarreien und hat schließlich Rielingshausen bekommen, hinter Marbach. Das ist das Pfarrhaus in Rielingshausen. Dort ist er mit seinem nervenkranken Bruder Maximilian und seiner verwitweten Mutter eingezogen, 1826. Hochverschuldete Gemeinde, sie hat sich völlig übernommen gehabt beim Umbau ihrer Kirche. Und da hat das Konsistorium gesagt, das wäre was für dich, Hofacker. War im Grund eine Gemeinheit. Wir sehen, im Jahr 1825, als Hofacker aufhören musste mit seiner Predigtätigkeit in Leonhardskirche, war wieder das Nervenleiden so stark geworden, dass man zuerst versucht, in Geis, in Teinach, sogar in St. Moritz, Kuren zu machen, die nichts geholfen haben. Zur Jahreswende 1825, 1826 wurde das Leiden so gewaltig, dass er von Ärzten festgehalten werden musste, im Bett. Und dann war es, wie wenn die Krankheit sich gebrochen hätte und langsam eine Besserung eintrat. Aber dann hat man gemerkt, der eigentliche Herd ist eine Tuberkulose. Hofacker musste sich den linken Ringfinger abnehmen lassen, aber da war schon die Tuberkulose in den Beinen, in der Lunge. Der ganze Körper war, wie wir heute sagen würden, verkrebst, sodass er in den 2 Jahren in Rielingshausen ganz selten nur noch im Bett liegen konnte. Er musste immer in einem Sessel sitzen, weil er sonst keine Luft bekam. Also das war Rielingshausen. Im Juni 1826 trat er seinen Dienst an in Rielingshausen, aber die Investitur, die Amtseinsetzung konnte erst am 2. Advent 1826 sein, weil Hofacker krank war, geschwächt. Und selbst bei diesem uralten Foto, ist also wunderbar, dass wir das noch aufgetrieben haben, bei der Amtseinsetzung, wir sehen, wie Hofacker seine linke Hand unter dem Barett verbirgt, die verstümmelte, versehrte, durch Tuberkulose aufgeschwollene Hand, das nicht so eklig aussieht bei der Einsetzung, verbirgt bei der Amtseinsetzung. Ich möchte doch noch mal meinen Schrei tun, wie in Stuttgart, hat er gesagt, und wenn man mich auf die Kanzel tragen müsste. Aber da es ihm selten vergönnt war, hat er gesagt, vielleicht soll ich doch meine Predigten herausgeben, dass für unseren Herrn noch etwas geschieht. Aber im gleichen Augenblick hat er sich vor Gott geprüft, ist nicht Hochmut von mir. Und selbst wenn ich Geld mache dabei, nehme ich nicht den einfachen Leuten, die die Predigten kaufen, zu viel Geld ab. Ach, ich brauche es für meinen Maximilian, die Mutter ist gestorben, ich muss den Markt einsetzen. Das ist nicht Ehrenkäserei. Ich bin nicht vom Sorgengeist zerfressen. Sie merken, die Krankheit hat sich auch in der Verantwortung vor Gott geäußert. Heimliches Widerstreben gegen den Willen Gottes. Er hat dann Brüder in Stuttgart gefragt, die ganzen Josen, Hans Loder und so weiter, ob es nicht recht ist. Die haben ermutigt, deine Predigten müssen herauskommen. Dass die Kirche, wie sie heute auch da steht, in Rielingshausen, dahinter der schöne Giebel des Pfarrhauses, und oben ist eingezeichnet, das Grab, in dem dann sehr bald Hofacker seine Mutter bestatten muss. Die Mutter war eine sehr nüchterne Frau. Wenn Hofacker gesagt hat, Mutter, ich habe manchmal Angst, dass auch ein Hochmutsgeist sich bei mir einschleicht, wenn ich sehe, wie die Männer mit ihren Reisestöcken jetzt schon Stunden vorher in die Leonhardskirche gehen. Dann hat sie gesagt, oh, wenn man deinen Leib zweimal am Tag purgieren muss, wenn man Einläufe machen muss, du willst dich noch groß tun. Sei froh, wenn du mit deiner Predigt durchkommst. Also die war eine sehr nüchterne Frau. Die hat ihn nicht mehr begleitet, aber ab dem Augenblick, wo sie nicht mehr da war mit ihrer auch fast manchmal harten Kritik, ist bei Hofacker, wie wenn sich das fortgesetzt hätte, ich will mich prüfen vor meinem Herrn. Ach, ich hab's doch gar nicht verdient, dass Jesus sich um mich kümmert. Ich hab doch tausendmal mehr die Hölle verdient als den Himmel. Und deshalb, als einmal sein Freund Wilhelm Roos ein Lied gelesen hat am Krankenbett, wo es hieß von den goldenen Gassen am kristallenen Meer, hat Hofacker unwirsch gesagt, das ist zu flott für mich, da gehöre ich nicht hin. Und wie es dann bei uns auch oft geht, wenn wir einen Krankenbesuch machen und merken, wir haben nicht das richtige Wort bekommen, der Wilhelm Roos ist ganz betroffen weggegangen, hat kaum mehr gewagt, seinen Freund nochmal zu besuchen. 8 Tage später, als er kam, traf er ihn fast heiter an. Wie ist denn gekommen, der Wechsel? Da hat Hofacker gesagt, wir sehen das Altarkreuz von Gärtringen. Ich habe mir klar gemacht, was für eine Sünde und Schande es ist, dass der Heiland seine gekreuzigten Liebesarme dauernd zu mir ausstreckt. Und ich halte mich noch mit meinem Zweifel und Kleinglauben für so wichtig, dass ich es dauernd abwehre und sage, ich bin's nicht wert, ich kann es nicht glauben. Jetzt habe ich mich einfach entschlossen, es gelten zu lassen, dass der Heiland seine Liebesarme auch zu mir ausstreckt und seitdem ist mir's wohl. Wenn Sie das ist, ich brauche den Heiland. Das Grab von Mutter Hofacker zur Rechten, im gleichen Grab Hofacker bestattet, 22. November 1828, nachdem er am 18. November gestorben war, letzter Ruf, Heiland, Heiland. Man hat, weil der ganze Körper von der Tuberkulose und Wassersucht so aufgeschwemmt war, zuerst Einschnitte gemacht in die Beine, da ist wie beizendes Wasser die ganze Lymphe herausgelaufen, dass es kaum ertragen konnte, den Gestank. Und man hat gesagt, er darf nicht so viel trinken. Und als dann der Arzt sagte, Sie werden diesen Tag nicht überleben, hat er gesagt, ich habe gehört, dass bei Sterbenden es am Gesicht sich schon abzeichnet, dass sie eine spitze Nase bekommen, dass die Backenknochen hervortreten, gebt mir einen Spiegel. Dann hat er gesagt, doch, ja, Nase ist spitz geworden. Darf ich jetzt Wasser trinken, so viel ich will? Verstehen Sie, es blieb so nüchtern, hat nicht gesagt, jetzt betet mit mir und holt die Bibel, sondern darf ich jetzt Wasser trinken. Er hat schon vorher, so hat sein Freund Knapp gesagt, vom Sauerbrunnen in Cannstatt, Kursaal, so viel getrunken, dass es manchmal wahrscheinlich zu viel war. Aber das war schon die Krankheit. Nochmal zurück, letztes Bild in Maulbronn. Der Seminarist saß oft unter diesem eindrücklichen Bild des gekreuzigten Jesus. Sieh an deinen Bürgen auf Gethsemane und auf Golgatha, wie er sich krümmt unter der Last deiner Schuld, nur dass du frei wirst und dass es für dich gilt, heute mit mir in der Welt Gottes, im Paradies. Herr, hilf uns dazu, dass wir auch durch die Zeuginnen und Zeugen, die du uns geschenkt hast, zu einem echten, lebendigen Glauben, zu einer Verbundenheit mit dir kommen. Amen.